Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Herzlich willkommen, mein Name ist Alexander Meining und ich darf Sie zu einer weiteren Folge unseres Endo-Podcasts bei Endoscopy Campus begrüßen. Das Thema, das ich mir heute ausgesucht habe, ist, glaube ich, ein relevantes Thema. Es betrifft vor allem unseren Nachwuchs und es geht darum, wie wir den Nachwuchs in die Endoskopie bringen und vor allem auch, wie wir den Nachwuchs in der Endoskopie schulen können und wollen. Mein Gesprächspartner heute hier ist Professor Siegbert Feist. Sigi, hallo, grüß dich.
Hallo Alex, ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und er ist sicherlich einer, der uns hier die wesentlichen Botschaften mitgeben kann. Sigi, du warst maßgeblich dann oder bist immer noch beteiligt auch an dem Weiterbildungskurriculum unserer Fachgesellschaft, vor allem für endoskopische Inhalte. Hast dich schon frühzeitig auch mit Ausbildungskonzepten beschäftigt, warst an Kurskonzepten beteiligt. Aber bevor wir ins Detail gehen, es kennt dich zwar jeder, aber sag mir und den Hörern vielleicht nochmal so zusätzlich, wo du das Endoskopieren gelernt hast, ein bisschen was aus deiner Vita, wie du dorthin gekommen bist, wo du jetzt bist.
Okay, ganz kurz. Ich habe über die Bundeswehr studiert und habe dann hinterher am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm angefangen, meine Ausbildung zum Internisten. War 4 Jahre dort an der Klinik und hatte dann großes Glück, dass ich als Oberarzt den Willi Schiffelholz hatte, der damals schon einer der führenden Leute in Süddeutschland war, sage ich mal, im Krankenhaus, sich später niedergelassen hat, beim BNG-Vorstand war. Und Willi Schiffelholz hat mir im Ende 3. Jahres schon ein Endoskop in die Hand gedrückt, was sicherlich nicht das Normalste ist. Und wir durften damals als junge Assistenten gastroskopieren und koloskopieren.
Also darf ich da mal gleich reinhaken, bevor wir noch ein bisschen erfahren, wie es weitergeht. Du hast dann einfach mal so ein Endoskop in die Hand gedrückt bekommen. Was hast du damit gemacht?
Es gab damals keine Kurse und sowas, sondern Endoskop. Also erstmal zugeguckt natürlich, dann Endoskop in die Hand beim schlafenden Patienten. Und dann ging das erstmal Gastroskopie und Koloskopie gab es dann eine Schwester Josefa, die mir quasi das Endoskop ins Zentrum geschoben hat. Es gab dann noch eine lustige Geschichte, das war freitags immer. Und wenn einer neu angefangen hat zu gastroskopieren, dann hieß es immer, jeder, der gastroskopiert, der muss sich auch mal gastroskopieren lassen.
Ah, ja.
Und dann kamen wir an einem Freitag alle nüchtern und dann sind 3 endoskopiert worden. Und ich bin dann auch endoskopiert worden und musste auch einen der Kollegen endoskopieren.
Aber das war bei der Gastroskopie belassen, nicht bei der Koloskopie.
Bei der Gastroskopie ohne Sedierung belassen. Ja? Das war immer so der Ritterschlag. Wenn es diesen Freitag gab, ab dann durftest du quasi gastroskopieren, weil du es einem Kollegen schon mal vorgeführt hast.
Ah, das ist eine harte Schule. Okay, genau. Die wird jetzt heute nicht mehr so durchgeführt, aber da reden wir ja gleich noch drüber. Gut, wie ging es dann weiter?
Und dann bin ich nach 4 Jahren aus der Bundeswehr ausgeschieden, bin an die Universität nach Berlin, an die Charité Benjamin Franklin, damals noch Klinikum Steglitz. Habe dort bei Professor Rieken und später bei Professor Zeitz dann meine Internistenausbildung gemacht, meine Gastroenterologenausbildung gemacht, habe schließlich auch habilitiert, aber hatte natürlich nach dem Wechsel aus Ulm weg von der Bundeswehr erstmal eine Phase, wo ich allgemeine Innere machen musste, Aufnahmestation, Intensivstation, war dann eine Zeit lang raus aus der Endoskopie und bin dann, nachdem ich diese Schritte Intensivstation und Aufnahmestation, Privatstation hinter mir hatte, dann wieder schwerpunktmäßig in der Endoskopie eingesetzt worden.
Wie lange würdest du jetzt schätzen bei dir in deiner Karriere? Wie lange dauert es, bis du sozusagen mal die Grundzüge der Endoskopie beherrscht hast? Jetzt rückblickend, jetzt weiß man ja, dass du alles kannst, aber wie lange würdest du sagen, hat das rückblickend gedauert, dass du mal wusstest oder mal wirklich sicher bis ins Ilium reingekommen bist in der Koloskopie? Und wie lange hat es gedauert, bis du auf einem Stand warst, wo du sagst, ich mache jetzt komplexe Sachen, Resektionen, ESDs, endosonografische Drainagen und so weiter?
Also das ist eine ganz schwierige Frage. Ich bin sicherlich nicht der begabteste Schüler von Anfang an gewesen. Das hat bei mir sicherlich ein bisschen länger gedauert als bei manchen anderen. Ich habe zurzeit gerade einen Schüler, einen Mitarbeiter, der ist unfassbar schnell in der Auffassungsphase, da gehörte ich nicht hin. Also es hat bei mir sicherlich länger gedauert. Und es war natürlich auch, wie ich gerade geschildert habe, so ein Problem. Ich war dann in Ulm, dass ich gastroskopieren, koloskopieren konnte, ein paar kleinere Polypen abtragen konnte. Dann kam, wie gesagt, der Break-Wechsel an die Uniklinik. Und dann, als ich dann wieder angefangen habe zu endoskopieren, hat es wieder eine gewisse Zeit gedauert, bis ich das wieder hatte und musste mich natürlich an der Uniklinik, das kennst du auch, hinten anstellen. Ja. Weil da gibt es viele andere, die natürlich viel mehr Erfahrung haben. Also ich sag mal so pauschal, ich glaube nicht oder ich sage mal, der Durchschnitt wird sicherlich so sein, dass ich sage, 2 Jahre Gastroskopie, Koloskopie, um zu sagen, ich traue mich jetzt auf die Menschheit loszugehen.
Ja.
Ich glaube nicht, dass man es in einem halben Jahr flächendeckend im Schnitt lernen kann.
Dann lass uns doch da mal gleich einhaken. 2 Jahre, denke ich, ist realistisch, glaube ich, eine gute Aussage. Wenn wir jetzt aber mal an unsere Curricula denken und an dem, was in den Facharztzeugnissen drinsteht und auch mal so gucken, wie so ja der normale Ablauf in einem Klinikum von der Uniklinik bis zum Kommunalen mit einem Weiterbilder ist, dann ist ja 2 Jahre überhaupt in keinster Weise abdeckbar bis zum Gastroenterologen, muss man sagen. Also da müsste jeder eigentlich schon mal 7, 8 Jahre für seine Weiterbildungszeit brauchen.
Ja, du sprichst ein Riesenproblem an. Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Du hast gesagt, ich war in der Fachgesellschaft verantwortlich für Fach- und Weiterbildung. Ja, ich war eine Zeit lang Vorstand für Fach- und Weiterbildung. Und in dieser Zeit ist auch die Entstehung des neuen Weiterbildungskurriculums gefallen. Und wir haben uns lange, lange intensive Gedanken darüber gemacht, ob wir da Zahlen reinschreiben. Es wird ja immer gefordert, man muss eine bestimmte Mindestzahl an Untersuchungen gemacht haben. Und wenn Sie heute in die Curricula reingucken, da steht praktisch nie eine Zahl drin. Warum? Es ist zunehmend schwierig, diese Zahlen zu erfüllen. Wenn wir jetzt ehrlich sind, und ich nehme das Beispiel jetzt mal ERCP, glaube ich, dass man irgendeine Zahl plus minus 200 ERCPs gemacht haben muss, um zu sagen, man kann das. Und wenn wir mal schauen in Deutschland, und wir haben so eine Umfrage gemacht von der ALGK, wie viele ERCPs kommen denn pro Weiterbildungsassistent pro Jahr auf einen zu? Und da muss man sagen, dann sind das in der Regel Kliniken, wo man 100 ERCPs pro Weiterbildungsassistent macht. Also sprich, wenn eine Klinik 2 Weiterbildungsassistenten hat und nur 200 ERCPs im Jahr macht, dann fallen 100 auf einen. Diese 100 kann er natürlich nie machen, weil der ist nicht da, das ist am Wochenende, da sind Patienten dabei, die macht nur der Chef, dann nur der Oberarzt, dann lass es 50 sein, dann bräuchte der allein 4 Jahre, um auf diese 200 ERCPs zu kommen, wenn er jedes Jahr 50 in seinem Haus machen kann. Wenn du aber jetzt vorlegen musst, der Weiterbildungsbehörde, der Ärztekammer, deine Befunde kommt raus, dass du ja dafür in 2 Jahren, wo du das bescheinigt bekommen hast, ja nur 100 gemacht hast. Und diese Diskrepanz wollten wir umgehen und haben gesagt, wir schreiben aus diesem Grund bewusst keine Zahlen rein. Und wie wir vorher auch thematisiert haben, es gibt natürlich Kollegen, die lernen das schneller und andere lernen es nie. Und der dritte Punkt ist auch wieder bei der ERCP, muss denn jeder, der Gastroenterologe wird, wirklich ERCPieren können? Wahrscheinlich nicht. Wenn jemand von vornherein vorhat, in eine Praxis zu gehen, sich niederzulassen, muss er wissen, was ist eine ERCP, wann ist sie indiziert, aber er muss sie eigentlich nicht aktiv ausführen. Und dem wollten wir entgehen, indem wir einfach Zahlen ganz viele rausgenommen haben.
Das heißt jetzt, sage ich mal, der auf Endoskopie fokussierte Weiterbildungsassistent hat eigentlich kein strukturiertes Curriculum. Es gibt kein Logbuch, es gibt ja andere Länder, wo man das genauso festlegen muss. Und es ist dann im Endeffekt doch, sage ich mal, eine Talentfrage, eine Interessensfrage, eine Mentalitätsfrage, dass irgendeiner dann vielleicht dort landet, wo, sagen wir jetzt mal, wir beide vielleicht sind, oder vielleicht andere in der Praxis landet. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, und vielleicht hast du eine Meinung auch noch dazu, dass es für viele ganz schwierig ist zu entscheiden im 5. Weiterbildungsjahr, wo sie denn eigentlich hinwollen. Und viele dann auch so ein bisschen in der Luft hängen bleiben. Was kann man denn denen raten oder was kann man denen sagen, wie sie sich sozusagen da jetzt entscheiden? Weil richtig Vorgaben gibt's ja nicht. Oder wie macht ihr das in der Klinik? Wie entscheidest du, ob du jetzt sagst, das ist jetzt lieber jemand, der vielleicht doch in der Praxis besser aufgehoben ist und dort auch für Schwerpunkt chronische entzündliche Darmerkrankungen hat, oder das ist jetzt jemand, der, das muss jetzt ein High-End-Endoskopiker werden?
Bei uns läuft es so, dass wir ein strukturiertes Programm haben für die Ausbildung Internist. Das heißt, die fangen bei uns an, gehen dann in die Kardiologie, gehen in die Geriatrie, gehen auf Intensiv, gehen in die Rettungsstelle. Ja? Und wenn sie dann zurückkommen aus dieser Rotation, dann bekommen sie, ich rede jetzt vor Corona, Corona war ein Riesenproblem, aber die kamen vor Corona dann und haben in der Regel ein halbes Jahr Ausbildung in der Funktionsdiagnostik bekommen. Endoskopie und Sonografie. Und dann lernst du ganz schnell kennen, wer dafür ein Händchen hat, wer dafür ein Talent hat. Die Mitarbeiter selber fühlen sich auch manchmal nicht wohl mit dem Endoskop in die Hand. Und so einen würden wir nie zwingen, jetzt zum Endoskopiker zu werden. Auf der anderen Seite, wenn jemand ein Talent hat, ein Interesse hat, diesen Weg gehen möchte und das passt bei uns gerade vom Ausbildungsweg rein, dann würden wir dem auch versuchen zu ermöglichen, mehr Zeit in der Endoskopie zu bekommen. während der Anführungsstriche normale Internist, ja, oder normale Gastroenterologe würde dann nach einer gewissen Zeit wieder auf Station rotieren und wieder Stationstätigkeit machen.
Ich fasse das jetzt mal so auf, dass trotz allen Curriculars und auch Vorgaben von den Landesärztekammern und auch Vorgaben vielleicht oder Ratschlägen von der Fachgesellschaft, ist es im Endeffekt doch, sage ich mal, so eine Art Personalführung, individuelle Beratung, die sich eigentlich jetzt weder schriftlich noch irgendwie sonst institutionell festlegen kann. Wir hatten ja das Thema auch schon mal mit Nachwuchs in der Endoskopie, dass doch vieles dann auf einer persönlichen Ebene stattfindet und einfach doch auch viel auf einer emotionalen Ebene ist, dass man eben sagen kann, das ist jetzt lieber jemand in dieser Richtung oder eher lieber jemand in dieser Richtung. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn wir jetzt auch in Richtung Europäisierung denken, man sieht ja da immer, da gibt's ja auch ganz klare Logbücher. Die müssen das abhaken, die müssen das nachweisen. Besteht die Gefahr, dass wir vielleicht doch irgendwann auch mal in Deutschland im Sinne einer Europäisierung, Globalisierung dahin kommen, dass man doch diesen puren Mindestmengennachweis nachbringen kann oder muss?
Ein guter Punkt. Diese Diskussion gab's vor ein paar Jahren. Da haben wir überlegt worden, ob man so einen europäischen Facharzt einführt. Ja. Und dann hätten wir es tun müssen. Wir hätten uns angleichen müssen. Das ist aber verworfen worden und Deutschland geht immer noch seinen eigenen Weg. Und es gibt ja in anderen Ländern auch die Möglichkeit, viel kürzer zum Gastroenterologen zu kommen als bei uns, wo dann so eine Schmalspur-Basisausbildung drin ist. Dies wird häufig von Kardiologen betrieben, diese Richtung, weil die natürlich, Entschuldigung, jetzt viel weniger Internisten sind als wir, sondern die machen ihre nur Kardiologie. Mhm. Und wir gerade von der DGVS haben uns sehr, sehr stark dafür gemacht, dass es den allgemeinen Gastroenterologen aufbauend auf einem allgemeinen Internisten in Deutschland weitergeben muss. Mhm. Und ich glaube auch, das ist noch der richtige Weg. Ob es in der Zukunft vielleicht sowas gibt wie einen spezialisierten interventionellen Endoskopiker, der nicht mehr wissen muss, wie man eine Herzinsuffizienz therapiert, das kann sein, dass das irgendwann kommt. Aber ich stehe dazu, dass wir es bisher nicht eingeführt haben, sondern noch diesen globale, breite Ausbildung genossen haben.
Das heißt, wenn ich dann in diese Richtung will, dann muss ich mich ja selbst darum kümmern, muss entsprechende Angebote wahrnehmen, die sich so geben. Und vielleicht, ja, wir sind schon langsam auch schon wieder so zum Ende zu. Es gibt jetzt viele Angebote, Kurse zum Teil von Firmen angebotene, zum Teil auch über die Fachgesellschaft angebotene Kurse. Dann gibt es Live-Demonstrationen. Was würdest du denn jemanden raten, wie man sich am besten jetzt außerhalb der Klinik oder außerhalb des Learning by Doing beziehungsweise des Teaching durch den Oberarzt, durch den Chef und so weiter, wie kann man sich optimal fortbilden, wenn man diesen Weg bestreiten möchte?
Also du hast diese Vielfalt an Kursen angesprochen, das ist sicherlich ein gutes Tool. Wir haben auch von der DGVS gerade diese Kurscurricula, die über 10 Jahre alt waren, neu strukturiert. Mhm. Die gehen jetzt 23 quasi in den neuen Modus, wo die Kurse entrümpelt wurden, modernisiert wurden, getrennt wurden in einen Basisblock, wo quasi allgemeine Dinge wie Indikation, Überwachung, Hygiene, ja, die man einmal online abarbeiten muss, die nicht vor jedem Kurs wiedergepredigt werden. Und dann gibt es einzelne Kurse, Gastroskopie, Koloskopie, Endosone, ERCP-Kurse und so weiter, die dann aber direkt aufbauen auf diesem Basiskurs, den man einmal gemacht hat. Und solche Kurse müssen einen Hands-on-Anteil haben, weil es macht keinen Sinn, nur Video zu gucken, ja, oder nur Bücher zu lesen. Endoskopie ist Handwerk. Ich sage mal, das kann jeder lernen. Der eine braucht ein bisschen länger, der andere ein bisschen kürzer. Aber es ist Handwerk und Handwerk muss man tun. Und deswegen ist es gut, dass es diese Kursangebote gibt und dass man händisch, faktisch an entsprechenden Modellen, sei es Simulatoren, computergestützt oder an Biomodellen oder Plastikmodellen arbeiten kann.
Die ja jetzt leider in der Corona-Zeit mehr oder weniger brach lagen. Also das heißt, wir haben unserem Nachwuchs eine Ausbildungslücke von
2 Jahren. Genau, das ist das. Ich nenne es immer die Corona-Lücke. Ja. Ja, wir haben unsere Mitarbeiter verpflichten müssen, Dinge zu tun, die sie nicht machen wollten, nämlich auf Pandemiestationen wochenlang, monatelang zu arbeiten, zusätzlich Intensivstationen aufzubauen, auf denen zu arbeiten. Wir haben den Mitarbeitern 1,5-2 Jahre Ausbildungszeit häufig weggenommen. Die sind stehen geblieben und wir müssen jetzt wieder anfangen, das wieder zu reaktivieren.
Mhm. Es ist, glaube ich, ein ganz interessantes Thema, nicht nur jetzt für uns. Wir müssen ja auch irgendwie unseren Nachwuchs irgendwas an die Hand geben. Aber ich glaube auch für die Zuhörer, die vielleicht jetzt in so einem Ausbildungsstand sind, so drittes bis sechstes Weiterbildungs-, fünftes Weiterbildungsjahr. Wo soll ich hingehen? Soll ich jetzt eher in die hochkomplexe Endoskopie gehen oder nicht? Ich nehme jetzt mal so ein bisschen mit. Es gibt keine fixen Mindestzahlen oder man will sie eher vermeiden. Es geht daher im Endeffekt dann doch vor allem darum, dass man individuell die Interessen herausfiltert und Personen dann auch versucht, individuell entsprechend zu fördern. Das nehme ich jetzt mal mit. Und dann bin ich mal gespannt, was sich noch so tut. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Ich glaube, das war ein sehr spannendes und sehr interessantes Thema. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffe ich auch, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann sind Sie doch so nett und machen das wie bisher auch. Bewerten Sie uns auf den üblichen Plattformen, die es so gibt. Auf jeden Fall auf Endoskopie Campus. Und ich begrüße Sie dann zur nächsten Sendung in 2 Wochen. Bis dahin.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoskopie-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoskopie-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.